Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Ahoi, ich bin Philipp Kaute. Hier gibt es Ideen aus Geschichte und Philosophie, die dich pfiffiger und schlauer machen. Und in dieser Folge reden wir darüber, wie viel Disziplin es denn bitteschön sein darf. Wie viel Disziplin ist gut für dich und für deinen Beruf? Und wir lernen einen Mann kennen, dessen Namen du bestimmt schon mal ausgesprochen hast. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen nämlich in dieser Folge mal wieder in die Historie. Wir gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Und wir reden über einen Orthopäden, der Kinder sehr, sehr streng erzogen hat. Und die Rede ist hier, ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen, die Rede ist hier von Moritz Schreber, geboren 1808 in Leipzig. Und ich kann schon mal eines vorwegschicken. Moritz Schreber, das ist der Mann, nach dem indirekt die Schrebergärten benannt wurden. Also der hat sie nicht erfunden, Achtung, ja, aber er hat sozusagen dafür gesorgt, dass dann seine Anhänger diese Gärten dann nach ihm benannt haben, die Schrebergärten. Also solltest du diesen Podcast jetzt ausschalten, was du bitte, bitte natürlich nicht machst, aber solltest du, dann hast du schon mal das hier mitgenommen, so als kleines Wissenshäppchen. Also der Schrebergarten ist auf Umwegen benannt worden nach Moritz Schreber aus Leipzig, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. So, aber wenn du mich jetzt fragst, was war das für ein Mann? Dann muss ich sagen, nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, nach allem, was ich gelesen habe über ihn, ist das wirklich kein angenehmer Mann gewesen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Also wir müssen uns mal vorstellen, dass die Erziehung im 19. Jahrhundert ja sowieso deutlich strenger war als heute. Aber er war, so würde ich sagen, für seine Zeit nochmal strenger und viel, viel rauer, dieser Moritz Schreber. Der hat von der Selbstveredelung des Menschen gesprochen und er hat gefordert, dass alle Menschen wirklich diszipliniert sein müssen. Also sinngemäß war seine Haltung, wenn alle Menschen gut erzogen sind, dann ist auch die Welt gut. Dieser Moritz Schreber, der hatte 5 Kinder, die er natürlich auch sehr, sehr streng erzogen hat, zum Beispiel mit Turnübungen. Also es war auch bekannt über ihn, dass er, naja, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer wieder zum Turnen angeleitet hat. Also körperliche Ertüchtigung. Das war damals so ein wichtiger Begriff. Und er hat auch einen Turnverein gegründet in Leipzig. Und wichtiger aber war noch dieser Moritz Schreber, der hatte eine orthopädische Heilanstalt in Leipzig. Und er hat praktisch bei sich zu Hause Kinder aufgenommen von anderen Eltern. Wobei man sagen muss, es waren Eltern, die sich das leisten konnten. Das hat eine Stange Geld gekostet. Und die Kinder hat er trainiert. Hart trainiert, um sie zu heilen, zu tüchtigen Menschen zu machen. Und es waren bis zu 10 Kinder dann immer in seinem Haushalt. Ja, und wenn ich von strenger Erziehung rede, dann ja, meine ich wirklich sehr, sehr starr, also sehr verkrampft. Also er hat zum Beispiel Kinder im Bett festgebunden, in einer Schlafposition, die angeblich gesund war. Also Kinder konnten sich nicht bewegen im Schlaf. Ja, heute weiß man ja, dass es ganz natürlich ist und auch gesund ist, dass man nachts im Schlaf sich mal wendet und seine Liegepositionen wechselt. Aber damals im 19. Jahrhundert wollte man alles kontrollieren. Und er hat auch Geräte entwickelt, so eine Sitzkonstruktion zum Beispiel, nach der Kinder immer gerade sitzen mussten. Die konnten gar nicht anders, die Armen. Ja, also früher sagte man auch, Kind sitzt gerade. Heute weiß man, dass auch das beim Sitzen nicht nur gesund ist. Also es ist ja gesund, beim Sitzen immer mal wieder die Position zu wechseln. Das macht ja auch Spaß. So, das ist ja natürlich. Moritz Schreber war auch seiner Frau gegenüber sehr, sehr streng. Also gut, das war auch damals so in der Zeit. Es war meistens so 1840, 1850. Da hat der Mann den Erziehungsplan entworfen und die Frau musste das eigentlich mit umsetzen, durfte daran aber nichts aussetzen. Und Schreber hat sogar einmal wörtlich gesagt, meine Kinder wurden an den Gehorsam gegen mich gewöhnt. Also du merkst, was das für eine Zeit war, ja. Er hat auch davon gesprochen, dass es die Aufgabe der Eltern sei, die, ja, wie er das ausgedrückt hat, die edlen Keime der Kinder zu pflegen. Und so wollte er wirklich er wollte der Entartung vorbeugen. Wie gesagt, aus dem 19. Jahrhundert haben die Leute so gesprochen. Und für seine Söhne und Töchter müssen das Torturen gewesen sein. Ich kann mir das nicht anders erklären, ja. Also, es gab zum Beispiel in dem Haushalt eine Rügentafel. Also, das hat nicht mit der Insel Rügen zu tun, ja, sondern eine Rügentafel. Da mussten dann die Kinder ihre Vergehen selbst aufschreiben. Zum Beispiel, wenn sie genascht haben. Jetzt kann man sagen, na ja, die Zeit war halt damals einfach so, das war halt härter. Aber heutige Pädagogen, die bezweifeln sogar, dass Schreber Ahnung von Kindern hatte. Ja, mit ihm war einfach die Disziplin überall da. Zum Beispiel hat er 1855 ein Büchlein herausgegeben, das hatte den Titel Ärztliche Zimmergymnastik. Heute würde man das eigentlich als Sportratgeber bezeichnen. Ja? Also er hat einen der ersten Sportratgeber geschrieben. Und da hat er zum Beispiel auch lange Spaziergänge empfohlen. Also diese Erziehung, die war im Prinzip darauf ausgerichtet, alles zu kontrollieren. So hat er sich das vorgestellt. Also es war im Prinzip eine Erziehung, die die Gefühle ausschaltet. Gefühle, damit hatte es nicht so. Ja? Und diese starr disziplinierte, also fast schon militärische Erziehung, die hat Schreber dann auch aufgeschrieben, er hat sozusagen einen Leitfaden veröffentlicht und er hat sie an mehr als 30 Teilstaaten geschickt. Also du weißt ja vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, es gab damals viele deutsche Teilstaaten. Deutschland war ja damals noch keine einheitliche Nation. Das Deutsche Reich wurde erst 1871 gegründet. Aber, und das hat ihn dann wirklich enttäuscht, keiner der Herrscher, also kein Regierender wollte von seinen Erziehungsmethoden was wissen. Ja, was muss er selbst für ein Mann gewesen sein? Er hat sich jedenfalls einmal selbst bezeichnet als wahnsinnig Gewesener. Auch eine interessante Formulierung, ne? Und er hatte schon als Jugendlicher Selbstmordgedanken, weil er einfach durch so eine eiserne Disziplin alles versucht hat zu regeln. Und er wollte auch die Gedanken vertreiben und ja, seine Kinder sind dann, wenn man es so sehen will, auch unter dieser strengen Erziehung zusammengebrochen. Also sein Sohn Gustav hat sich das Leben genommen, sein Sohn Paul, der wollte genau wie sein Vater das perfekte Menschengeschlecht formen, hatte dann aber selber Wahnvorstellungen. Und auch dieser Moritz Schreber selbst, ja, der ist gar nicht alt geworden, der ist 53 geworden. Also alles in allem keine angenehme Geschichte. Aber ich erzähle sie trotzdem aus zwei Gründen. Pfiffig und clever, die frische Idee für den Alltag. Einmal, weil wir verstehen, wie es dann später zu dem Schrebergarten gekommen ist. Es gab nämlich in Leipzig Leute, so um 1860 rum, 1870, die wollten die Ideen fortführen und die wollten die in die Tat umsetzen. Und die haben dann erstmal so Schreberplätze gegründet, nach Moritz Schrebers Tod. Und der ursprüngliche Gedanke war, dass dort Kinder auch wieder sehr diszipliniert arbeiten sollten. Also die sollten jäten, die sollten graben, Blumen pflanzen, aber die sollten dort auch Turnen und Gymnastik machen. Und das war Moritz Schreber ja sehr, sehr wichtig, ne, diese Turnübungen. Aber im Lauf der Zeit haben halt die Kinder Gymnastik gemacht und die Eltern haben sich um den Garten gekümmert. Und so blieb dann irgendwann nur noch der Garten übrig. Die Tongeräte sind dann verschwunden. Und deshalb nennt man heute noch diese Freizeitgärten Schrebergärten, benannt nach diesem Leipziger Orthopäden. Wobei man nicht genau weiß, ob er wirklich diese Schrebergärten, so wie sie heute sind, gutiert hätte, ob ihm das gefallen würde. Aber der zweite Grund, warum ich diese ganze Geschichte erzähle, ist, dass wir ja mal überlegen können, wie viel Disziplin es denn bitteschön in unserem Alltag sein darf. Also eines ist sicher klar, wenn du erfolgreich sein willst, egal in welchem Bereich, wenn du gute Arbeit abliefern möchtest, wenn du dein Studium beenden willst oder in deinem Bereich die Nummer eins sein willst, dann kommst du ohne Disziplin nicht aus. Völlig klar. Ich selbst war mal Leistungsturner, Rhönradturner, war auch mal deutscher Schülermeister im Rhönradturnen und Ja, wir hatten damals viermal in der Woche Training und manchmal dreimal die Woche, aber in der Regel schon viermal. Am Wochenende gab es manchmal Kadertraining. Und ich muss sagen, das hat mir sehr geholfen. Als ich dann später Vollzeit gearbeitet habe beim Radio, dann habe ich nebenher studiert. Ich habe zweimal ein Fernstudium gemacht. Einmal Politik und einmal BWL und Marketing. Und auch ein Fernstudium kriegst du ohne Disziplin nicht hin. Oder wenn du ein Buch schreiben möchtest, ja, ich habe ja drei Bücher geschrieben, schreibe am vierten, auch das geht nicht ohne Disziplin. Aber, und jetzt schiebe ich das große, große, dicke Aber hinterher, so als Impuls, man sollte sich auch nicht kaputt machen, das bringt nämlich auch nichts. Und ich bin ja ein Fechter, und das ist ein Verfechter der sanften Disziplin. Das ist der entscheidende Gedanke, den ich dir hier auf den Weg mitgeben möchte. Sanfte Disziplin. Das bedeutet, ja, einerseits ist es ratsam, sehr regelmäßig an einer Sache zu arbeiten, täglich am besten oder wöchentlich. Aber andererseits ist es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen für Pausen. Also Zeitvertreib, Seele baumeln lassen. Und man sollte das immer wieder austarieren. Also von Brian Tracy habe ich dazu mal ein schönes Bild mitgenommen. Brian Tracy hat mal gefragt, was muss denn ein Seiltänzer machen? Wie oft muss ein Seiltänzer sein Gleichgewicht kontrollieren, damit er nicht runterfällt? Und die Antwort hat er dann selbst gegeben. Er hat gesagt, immer, immer, in jeder Sekunde. Und so wie ein Seiltänzer eigentlich permanent schauen muss, habe ich mein Gleichgewicht? So müssen offenbar wir uns auch immer mal wieder die Frage stellen, ja, einerseits arbeite ich regelmäßig, aber andererseits auch mache ich auch genügend Pausen. Und diese Frage, ja, müssen wir, glaube ich, selber immer wieder neu austarieren und beantworten, denn nur mit Pausen ist Disziplin wirklich wirkungsvoll. Von der Disziplin kommen wir zum Pfiffikus Sprachservice und dann nehmen wir mal wieder eine Redewendung unter die Lupe. Und wenn jemand alle seine Kräfte aufbringen muss, um etwas zu schaffen, also wenn sich jemand tierisch anstrengt und dann eine Arbeit verrichtet und ein Projekt, ja, gerade so hinbekommt, dann sagt man ja, huiuiui, das hat er aber mit Ach und Krach geschafft. Es gibt zum Beispiel Leute, die mit Ach und Krach ihren Führerschein gemacht haben, ja, die also nur ganz knapp die Prüfung bestanden haben. Aber warum sagen wir, er hat es mit Ach und Krach geschafft? Da bin ich bei Christa Pöppelmann schlauer geworden. Sie schreibt, dass früher jemand, der viel Kraft aufbringen musste, um eine Arbeit überhaupt vollenden zu können, dass er dabei gestöhnt hat und geschnauft hat. Und Achtung, er ächzte und er krächzte. So, und weil er oder sie ächzte und krächzte, diese Redewendung, die schliff sich dann später so ab, dass man sagte, er hat es mit Ach und Krach geschafft. Juhu, da sehen wir wieder, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Das war eine neue Folge von Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Ich lade dich wieder ein. Schau dir mal meine Homepage an, philippkaute.de. Da erfährst du ein bisschen was über meine Bücher, über meine Vorträge und hör dir doch auch die älteren Podcast-Folgen an. Zum Beispiel Folge 17 oder Folge 27. Denn ich garantiere dir, mit mir bist du klug auf Knopfdruck.